Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Team Aestheticated Natural Bodybuilding Podcast. Nach einer einwöchentlichen Pause, in der ich all den Annehmlichkeiten, die man als Vater hat, gefrönt habe und mein Kind durch die Gegend geschickt habe, bin ich jetzt wieder mit an Bord und darf mich mit Chris in einer weiteren Folge als auch mit unserem Jungspund Richard, Captain Genau, heute darüber unterhalten. Wir haben, habt ihr ja schon im letzten Podcast gehört, gesagt, dass wir uns über das Thema Flexible Dieting unterhalten wollten. Chris hat aber auch angeschnitten, dass er durchaus ein Fan von Science-Based Trainingsphilosophien und Trainingseinsichten ist. Und da ich ja dafür bekannt bin in unserem Team, dass ich da auch ein kleines Fable für habe, haben wir gedacht, dass wir da auch ein paar Fragen noch zu stellen. Vorab, wenn wir jetzt allerdings anfangen, Jungs, was war das letzte Woche? Die ganze Zeit auf mir rumhacken.
Ja, wenn du einmal nicht da bist, dann muss ich die Chance schon nutzen, ne? Und wenn du halt, wenn der alte Mann außer Haus ist, dann kann die Jugend mal ein bisschen aufmucken. Wenn du dich um deine richtigen Kinder kümmerst und nicht um deine Podcast-Kinder, dann haben wir auch mal unseren Spaß.
Ja, ich finde gut, dass allerdings Richard direkt zugibt, dass wir also ganz klare Hierarchien haben. Danke, Richard.
Du machst ja auch einen Großteil der Arbeit mit dem Schneiden und dann. Da kann ich das schon verkraften.
Aber wir heute, wie gesagt, wir sind ja nicht nur wir beide, also Captain, ich weiß, wie es geht und Sergeant genau. Da übrigens können wir ein Trinkspiel draus machen. Am besten nehmt ihr euch, wenn ihr den Podcast irgendwie beim Laufen oder so, ihr werdet ja wahrscheinlich nicht laufen und Schnaps dabei trinken. Das wäre relativ kontraproduktiv. Wenn ihr den zu Hause hört, dann macht euch jetzt ein Bierchen auf. Wenn ihr unterwegs seid, dann nehmt euren Whey Shake, eure Aminosäuren oder was auch immer ihr zum Laufen so trinkt oder auch nicht trinkt. Und immer wenn Richard genau sagt, müsst ihr einen Schluck trinken. Wir sind ja auch dafür bekannt, dass wir relativ lange Podcasts machen. Also wir nehmen keinerlei Klagen entgegen, wenn ihr nachher am Wasserbauch irgendwie am Wegesrand zusammengebrochen seid und um Hilfe schreit. Und auch wenn ihr die ganze Zeit laut genau ruft und dabei Flüssigkeit rausspuckt, wir übernehmen keine Haftung. Richard, was dazu zu sagen?
Es ist Sommer und man sollte viel trinken.
Genau.
Genau. Erster Schluck auf euch.
Gut, jetzt haben wir uns aber schon fast 3 Minuten lang gedisst und die Zuhörer werden wahrscheinlich die Schnauze schon davon voll haben, uns zuzuhören, wie wir uns jetzt gegenseitig hier versuchen, einen virtuellen Watschen abzugeben. Chris, erstmal herzlich willkommen zur 2. Runde.
Vielen Dank, schön, dass ich wieder hier bin und auch schön, dass heute unser Silberrücken, also du, auch wieder dabei bist.
Ja, ich merke schon, 2 gegen 1.
Irgendwo müssen wir auch unseren Spaß haben bei der ganzen Sache.
Ja, ich merke schon.
Du kannst gut froh sein, dass du mit den jungen Leuten nach abhängst.
Ja, echt, ist ein Privileg, wenn man so ein alter Sack ist wie ich. Meine Schüler, die lachen mich auch immer wieder aus und sagen, oh, da kommt der alte Kerl schon wieder mit seinen 36 Jahren, schon fast am Verwesen.
Quasi.
Chris, du hast in der letzten Folge angeschnitten, dass du auch zum Science-Based Bodybuilding, also zu den Trainingsphilosophien gekommen bist. Vielleicht kannst du für die Zuhörer vom Podcast heute noch einmal ganz kurz anreißen, wie kam dieser Bruch? Also vorher hast du ja was anderes gemacht und wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, ich setze mich mehr mit der fundierten Trainingslehre auseinander?
Ja, also der Bruch kam dann eigentlich, wie letztens angesprochen, 2014. Damals ist eben Procep deutscher Meister geworden und hat auch schon sehr science-based trainiert, hat eben sich nach Flexible Dieting ernährt und ich fand das wirklich interessant, vor allem, weil die Pro-Ernährung überhaupt nicht meins war und ich glaube, wenn ich das weitergemacht hätte, würde ich das heute auch nicht mehr so machen, den Sport. Da habe ich mich dann eben mit dem Flexible Dieting und mit dem science-based Training mehr beschäftigt und fand diese Ansätze auch recht interessant. Und da ich früher schon gemerkt habe, bei einer höheren Frequenz habe ich mehr Erfolge, kam mir das auch ganz plausibel vor und ja.
Was ich interessant finde, ist gerade, wo du sagst, diese Bro-Ernährung, das werden jetzt auch einige von unseren Teammitgliedern, die werden wahrscheinlich ein bisschen grinsen, wenn sie das hören und sagen, naja, Bro-Ernährung ist ja jetzt nicht so verkehrt. Ist ja nicht so, dass Bodybuilding nur erfolgreich gewesen ist in den letzten 7 oder 8 Jahren, seitdem ein bisschen mehr Science Einzug erhalten hat in die Szene, sondern vorher hat es ja auch funktioniert. Warum hat das für dich nicht funktioniert?
Ja, klar, also funktionieren tut, aber es macht keinen Spaß. Und bei mir ist eben so, ich liebe einfach gutes Essen. Ich bin ein sehr guter Esser. Und immer dieses eintönige Pute, Reis, Brokkoli, ich hatte damit einfach keinen Spaß mehr. Bei mir ist die Motivation dann flöten gegangen, auch ins Training zu gehen, unter anderem wegen der Ernährung eben. Und auch die Ernährung durchzuziehen, war für mich so einfach nicht möglich.
Richard, du hast in deiner Vorbereitung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, allerdings auch, hast du mal im Vorfeld mal angeschnitten, keine anderen Lebensmittel zur Verfügung gehabt, so dass du auf eine Bro-ähnliche Vorbereitungsernährung zurückgreifen musstest. Wie siehst du das?
Das war jetzt nicht in meiner Vorbereitung, sondern das war, sagen wir, meine Anfangszeit. Die ersten ein, zwei Jahre, als ich ins Training gegangen bin und habe dann entsprechend mir abends für die Schule für den nächsten Tag dann immer mit Reis und Pute das Ganze vorgekocht. Und man muss dem Ganzen zwei Dinge zugestehen. Wenn du jeden Tag das Gleiche isst, hast du es natürlich in gewisser Weise auch einfach. Du musst dir keine Gedanken machen, wie fitte ich am nächsten Tag die Macros ein, wie tue ich das genau tracken, wie kann ich das am besten in meinen Tagesplan reinfitten, wann esse ich was? Und das hat natürlich auch den extremen Vorteil gehabt, dadurch, dass ich mich auch noch an meinem Elternhaus oder so, sagen wir so, anpassen musste. Und abends konnte ich dann immer noch danach das ein bisschen, ja, reinfitten, wie es halt gepasst hat. Aber ich denke, wenn man dann später mal allein wohnt, ist dieses Flexible Dieting, da kann man sich auch mehr was gönnen. Man kann, ja, man kann aktiver und lebensbejahender sein Essen gestalten.
Ist vor allen Dingen auch deutlich sozialverträglicher. Ich glaube, was das größte Problem von der Bro-Bereite oder diesem, ich nenne es immer Bro-Essen, aber es ist eigentlich ein bisschen unfair, dem sehr rigiden Ernährungsmuster, um es vielleicht so zu umschreiben, was das größte Problem ist, ist, dass man also bei sozialen Happenings eigentlich völlig außen vor ist. Ich glaube, das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, wäre zum heute ist meine Mutter hat heute Geburtstag, die ist auch schon ein älteres Semester, weil ich bin ja schon so ein alter Sack. Wenn ich dann da hingehe und würde mir einmal meine Tupperdosen auspacken, fände ich gruselig die Vorstellung. Aber viele finden das ja auch gut, weil sie sagen, ich bin Bodybuilder und Bodybuilder muss natürlich auch irgendwo auffallen und irgendwie ist das so eine Art Standing, dass man als Bodybuilder auch immer wieder betonen kann, ah, ich bin halt eben Bodybuilder und das gehört dazu. Und genauso ist es auch beim Training. Also ich glaube, einhergehend sehr häufig mit denjenigen, die sagen, ich esse jetzt nur Pute Reis und so weiter, ist auch beim Training, dass man immer sagt, ich gehe voll ans Limit, ich mache mich jedes Training kaputt, jeder Leg Day muss mich total zerschießen. Wie hast du denn, Chris, als du damit in Berührung gekommen bist, du hast ja gesagt, du hast bis über 3DMJ eingestiegen, oder?
Genau, also ich bin erst über Prozap und dann über Prozap eben auf 3DMJ gekommen.
Hast du nach den Trainingspyramiden dann auch dein Training umgestellt?
Ja, also nach der Muscle Strength Pyramid eben und für die Nutrition, also für die Ernährung gab es ja auch die Pyramide. Fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein, daran habe ich mich orientiert.
Das ist, glaube ich, die Muscle and Strength Nutrition Pyramid und das andere ist die
Genau.
Training Pyramid. Für all die, die das nicht kennen, da ist ja, sind alle möglichen Faktoren wie eine Pyramide aufgebaut. Der unterste Sockel, der natürlich am größten ist, ist dann auch der wichtigste, wie zum Beispiel die Umsetzbarkeit. Vieles davon haben wir in den verschiedenen Podcasts auch schon angeschnitten, wenn ihr euch da Grundlagen von Training zum Beispiel mal anhört. Da greifen wir auf diese Dinge auch zurück. Hast du dir denn, Chris, das ganze Buch durchgelesen und einen eigenen Plan komplett geschrieben nach dieser Pyramide? Oder hast du hinten, da sind ja die Beispielpläne drin, aufgeschlagen und gesagt, oh, 4 Tage, Feuer frei, gib ihm.
Das ganze Buch habe ich mir nicht durchgelesen, aber ich habe mir nach diesen Beispielplänen habe ich mir sozusagen selbst meinen Plan dann entworfen.
Und Richard war, weil ich auch weiß, dass du auch in die Richtung auch dich informierst und auch dein Training optimierst, hast du so Dinge dir mal zu Gemüte geführt oder hast du dir von verschiedenen YouTubern, du bist ja derjenige von uns, der auch etwas mehr über die YouTuber sich damit auseinandergesetzt hat, sich von denen Pläne besorgt.
Ich muss sagen, ich habe es meistens so gemacht, ich habe mir viele verschiedene Videos auch von verschiedenen Personen dazu angeguckt, habe mir allerdings nie das Buch gekauft. Ich kenne allerdings die Pyramiden vom Hörensagen. Ich habe mir sie nie genau angeschaut. Aber ich habe mir dann die Informationen, sagen wir es so, von verschiedenen Sachen rausgezogen, von Personen ein bisschen ausprobiert, was für mich persönlich wirkt, was funktioniert und auch mich mit anderen ausgetauscht, was für sie funktioniert. Und bin am Ende auch klar, weil ich mich auch daran orientiert habe, bei einem relativ ähnlichen Trainingssystem gelandet oder bei ähnlichen Trainingsprinzipien. Und wo man auch sagen muss, dass bei allen Personen bisher, die ich kenne, die das so ausprobiert haben, haben damit gute Fortschritte gemacht und waren auch sehr zufrieden mit ihrem Training. Das Einzige, was natürlich sein kann, ist, wo ich auch Beispiele kenne, ist, dass die Personen diese Art von Training nicht so sehr mochten, wieder mehr auf ihren Pro-Split, vielleicht auch auf einen Vierer-Split oder so umsteigen wollten, einfach weil es ihnen so mehr Spaß gemacht hat. Allerdings, dass die Person damit erfolglos war, ist mir persönlich nicht bekannt.
Das wäre nämlich auch ein wesentlicher Faktor. Wie steht ihr beide dazu? Ist es notwendig, dass man sich science-based schlau macht und dann trainiert, um immer weitere Fortschritte zu erzielen? Oder kann man auch Fortschritte eurer Meinung nach erzielen, indem man einfach immer weiter sein Ding macht? Armtag, Brusttag, Rückentag, Schultertag, Beintag, Wochenende nochmal zweimal Ganzkörper?
Ich fange da einfach mal an. Ich bin persönlich der Meinung, dass bis zu einem gewissen Punkt ich auch ohne einen großen Plan da Fortschritte machen kann. Ich kann damit auch, denke ich, relativ weit kommen. Die Frage ist natürlich immer, was ich erreichen will. Wenn ich so einen Strandkörper erreichen will, kann ich auch einfach meinen Fünfer-Split durchziehen, so ein bisschen. Und am Ende werde ich dann schon irgendwann rauskommen. Die Frage ist halt immer, wenn ich mich mit Science-Based Training beschäftige, brauche ich für das Ganze kürzer. Ich kann effektiver arbeiten. Das heißt, ich kann entweder weniger Zeit im Gym verbringen oder ich kann es genau andersrum machen. Ich kann mit der gleichen Zeit, die ich da rein investiere, viel mehr Ergebnisse rausholen. Und Science-Based Training bedeutet ja nicht, nur weil es wissenschaftlich ist, dass das Ganze keinen Spaß machen muss. Ich kann ja trotzdem weiter die Übungen einbauen, die mir Spaß machen. Ich kann ja leichte Veränderungen vornehmen an dem Ganzen. Allerdings, wenn ich mich daran orientierte, werde ich halt meine Ziele wesentlich schneller erreichen. Und auch mit, ja, mein Aufwand ist halt wesentlich besser eingesetzt.
Wie siehst du das, Chris?
Also ich denke auch bis zu einem gewissen Punkt steht das, der Pro-Split bestimmt das, dem Science-Based-Training in nichts nach. Aber ich denke dann ab einem gewissen Level macht es dann schon Sinn, eben auf Science-Based-Training zu setzen. Kommt natürlich immer auf die Person drauf an. Ich denke mal also, das Science-Based-Training, vor allem eben diese hohe Frequenz, ist ja vor allem dazu da, um ein möglichst hohes Volumen auch zu realisieren. Kann man natürlich jetzt auch mit einem Pro-Split machen, aber ich denke mal, mit dem Science-Based-Training fällt es einfach viel leichter, auch das nötige Volumen zu erreichen und man muss sich auch nicht so schinden, denke ich mal.
Okay. Dann Frage an dich, Chris. Du hast ja gesagt, du bist dann auch über das Training eingestiegen, über die Pyramiden. Wie kam es dann erstmalig dazu, dass du davon abgewichen bist? Also wir reden ja immer darüber, dass diese Science-Based-Sachen irgendwo schon durchdachter, fundierter sind und mehr helfen und trotzdem bist du irgendwann abgekehrt von der ganzen Geschichte, also zumindest der 3DMJ-Sache.
Ja genau, also ich bin, das war nach meinem Wettkampf war das, da bin ich irgendwie abgekommen, habe mich dann mit den Trainingswissenschaften von Dr. Mike Israetel beschäftigt, habe mein Volumen sehr, sehr weit nach oben getrieben, nach seinen Vorgaben, beziehungsweise ich dachte, ich wäre schon ein fortgeschrittener Athlet, habe mein Volumen wirklich an den Obergrenzen, habe mich daran orientiert und wirklich jede Woche nochmal über Sätze und Wiederholungen dieses Volumen nach oben geschraubt, weil ich eben dachte, ja, jetzt bist du an einem gewissen Stand und du brauchst jetzt einfach Volumen. Und dachte dann, ja, gib ihm.
Okay, bevor ich darauf eingehe, also das halten wir mal im Hinterkopf fest, du hast gesagt, du bist dann irgendwie zu Mike Israetel gekommen und über seine Volume Landmarks an die das Maximum Recoverable Volume, das wird von ihm festgelegt, also das absolute Volumen, was eine Muskelgruppe verträgt, bevor es eigentlich zu viel ist, und hast dann quasi da am Limit trainiert. Halten wir uns das mal fest, da würde ich gleich nochmal einhaken. Aber Richard, wie sah es bei dir aus? Du hast ja auch eine längere Trainingspause, als du jetzt mal im Ausland gewesen bist, studienbedingt. Aber hast du in deinem Training auch mit dem Volumen gespielt? Hast du gesagt, ich mach mal eine Woche viel mehr? Hast du deinen Plan verfolgt, wo du sagen konntest, ich habe diese Woche jetzt schon...
Warte mal ganz kurz.
Okay.
Mal kurz Pause machen.
Ja. Das schneiden wir nachher. Sprich du mal ruhig nebenher. La, la, la. Ne, sag ruhig mal irgendwas, damit ich auf dem Ausschlag nachher sehe, wo du was gesagt hast, damit ich damit erschneiden kann. Okay. Ich hoffe jetzt.
Sorry für die Unterbrechung. Mein Nachbar hat mich gerade auf dem Balkon gefragt, wie ich das denn mache mit dem Trainieren gehen, wann ich immer gehe und alles.
Ah, okay.
Hätte sich quasi direkt mit reinschalten können. Aber Entschuldigung, nochmal die Frage.
Ja, wir machen eine Cut-Nummer und schneiden das dann so, dass es passt. Nur gerade wollte Chris was sagen, ich habe ihn nicht gehört. Ich hoffe, das war.
Ah, ich habe mein Mikrofon ausgeschaltet gehabt. Ah,
okay, gut, kein Problem. Also Richard, an der Stelle die Frage an dich. Du warst ja auch mal studienbedingt im Ausland für ein Semester oder etwas länger. Hast allerdings davor und jetzt auch danach, bist du aktuell ja auch wieder gut im Training, habe ich schon gemerkt, als ich neben dir stand, bist schon ein ziemlicher Klopper wieder geworden. Hast du durch die verschiedenen Einflüsse, die du hattest, mit deinen Trainingsvariablen mal gespielt? Hast du gesagt, ich setze mal das Volumen hoch oder... erhöhe die Frequenz einer Muskelgruppe in der Woche oder hast du irgendwas Festes, was du so durchgehst?
Ich habe das gerade am Anfang sehr stark variiert. Bestes Beispiel dafür ist wahrscheinlich mein Beintraining. Ganz am Anfang war es so, okay, 6 Sätze Squats, danach 5 Sätze Beinpresse, dann noch die Hackenschmidt-Kniebeuge, 3 Sätze, danach geht's an rumänisches Kreuzheben, dann noch den Beinbeuger und dann noch die Waden. Und wenn man sich heute mein Beintraining anguckt, dann ist es meistens Fokusübung, Kniebeuge oder Kreuzheben. Danach kommt nochmal das Gegenteil halt, Kreuzheben oder Kniebeuge. Und dann vielleicht mal noch eine zusätzliche Übung, die Waden, und dann bin ich fertig. Ich habe einfach gemerkt, dass es sinnvoll ist, mit einer höheren Intensität und weniger Volumen zu arbeiten, für mich persönlich. Hat 2 Vorteile. Erstens, ich kann in diesen wenigen Sätzen, die ich habe, kann ich mich voll auf den Muskel konzentrieren. Ich kann es leicht umsetzen. Ich muss mich nicht so lang konzentrieren. Ich habe eine kurze Trainingsdauer und schaffe es dadurch, dass ich öfter in der Woche trainieren kann und es auch besser rein in meinen Plan reinfitten kann, in meinen Wochenplan an sonstigen Ereignissen noch. Wenn du zum Beispiel heute sagst, war ich erst in der Arbeit, jetzt nehmen wir noch Podcast auf, zwischendrin noch Training. Das geht, wenn ich halt an Trainingszeit mit Aufwärmen für ein Beintraining 1,5 Stunden brauche, mit Aufwärmen, Dehnen, allem etc. Wenn ich allerdings dafür 3 Stunden brauche mit Volumen, persönlich schaffe ich das einfach nicht, das unter der Woche unterzubringen, beziehungsweise ist es nicht so meine Priorität. Wie sieht das denn bei dir aus? Hast du groß damit gespielt? Oder dich direkt dann, als du zum Science-Based-Training gekommen bist, an einem orientiert und gesagt, okay, und so ziehe ich es durch?
Also ich bin immer dafür bekannt, wenn ich irgendein neues Buch oder so bekomme, genau mit CDs, da kriegt meine Frau immer die Krise. Wenn ich irgendwas Neues am Musikgut finde, dann höre ich das auch irgendwie 2 Wochen lang 24/7 rauf und runter und dann kann sie es schon nach 2 Tagen nicht mehr ertragen. Genauso ist es mit einem neuen Buch, wenn ich was bekomme, dann lese ich das von vorne bis hinten durch und das meistens irgendwie 1-2 Mal und schlag andauernd alles nach. Als ich 2016 angefangen hatte, ich bin ja bei Malte Beckmann an 3DMJ drangekommen, der hat mich da auf die drauf gestoßen bei der Deutschen Meisterschaft hier in Siegen, habe ich das Buch dann auch verschlungen und vorher habe ich nach Michael Matthews, muscleforlife.com ist seine Webseite, ist aber eher so eine Art Fitnesstrainer, trainiert. Und der hat tatsächlich eher so eine Art Bro-Split, wo man aber die ganzen grundlegenden Übungen immer im Wiederholungsbereich von 4 bis 6 Wiederholungen trainiert. Also eigentlich trainiert man alles im Bereich 4 bis 6 Wiederholungen, weil er sagt, das sind halt größere Muskelzellen, die aktiviert werden, blablabla, das ist jetzt zu viel Technik. Und als ich dann gelesen hatte, was Eric Helms und Andy Morgan und Andrea Valdez da geschrieben haben, habe ich schon relativ viel rumexperimentiert. muss ich schon sagen. Allerdings nicht mit dem Volumen, meistens eher über die Intensität und die Frequenz. Also das ist ja meistens das, wenn man darauf stößt, dass man jetzt 2 oder 3 Mal die Woche Beine trainieren kann. Wenn man meistens gehört hat, du machst einen Beintag und danach bist du tot und bloß die Woche keine Beine mehr trainieren, ist, glaube ich, der große Unterschied. Oder Chris, würdest du sagen, was war für dich der große Unterschied?
Der große Unterschied zu was jetzt?
Zu dem vorherigen Training. Die Frequenz oder das Volumen oder Intensität?
Ja, ich denke vor allem die Frequenz und aber auch die Intensität.
Ja.
Weil ich muss schon sagen, ich habe auch eher so im Wiederholungsbereich 8 bis 12 trainiert und das ist dann doch stark nach unten gegangen.
Und das finde ich lustig, die Parallele ist da bei Chris und bei mir, weil wir wahrscheinlich mehr in dieser Literatur drin hängen als Richard, der intuitiver dann trainiert. Und zwar nach der deutschen Meisterschaft letzten Jahr, also vielleicht ein bisschen zeitgleich mit dir, bin ich auch auf Mike Isuetel gestoßen. Das liegt aber daran, dass mein damaliger Wettkampfvorbereiter Philipp Rauscher auch neue Pläne veröffentlicht hat und sein Training und auch seine YouTube-Serie schon in Richtung der Volume Landmarks ausgebaut hatte. Und bei mir war ist das immer so ein bisschen dieses Fear of Missing Out, nennt man das hier im Englischen, FOMO. Irgendwas Neues kommt auf den Markt und ich muss da auch direkt ganz schnell mitmachen, ansonsten könnte ich meine Gains verpassen oder sonst irgendwas. Und bin auch völlig daran zerschellt. Also ich bin überhaupt nicht begeistert von diesem Volume Landmarks. Und deswegen habe ich auch Richard gefragt, der intuitiv trainiert, ob er da an seinem Volumen schraubt. Einfach um zu hören, ob jemand, der nicht in dieser Literatur drinsteckt, sagen würde, oh ja, das ist auch für mich mal interessant, über Wochen hinweg mein Volumen immer zu steigern. Weil da kommt man, glaube ich, intuitiv gar nicht so sehr drauf.
Muss ich auch selber sagen, ich bin nie auf die Idee gekommen, da mein Volumen groß zu erhöhen oder entsprechend, ja, dann über Wochen zu steigern. Ich habe eigentlich Steigerungen immer nur in Form von Gewicht gemacht oder, wenn wir Volumen so sehen, maximal in Form von einzelnen Sätzen, die Wiederholungen, dass ich sage, okay, so habe ich das früher gemacht, ich nehme jetzt ein Gewicht, mache damit, was ich nehme mir für die Flachbank 30 Kilo Kurzhanteln, sage jetzt, ich mache damit
gut, dass du Kurzhanteln
4 Sätze. Hast. Ja, ja. Hätte man sonst bei mir, wäre auch durchgegangen.
Ja, ja, richtig.
Auf der Flachbank 30 Kilo Kurzhanteln und sage jetzt, okay, ich mache damit 5 Sätze, 8 Wiederholungen fange ich an. Irgendwann schaffe ich dann, merke ich, okay, ich schaffe im ersten 10. Wenn ich merke, ich schaffe im letzten Satz die 10 Wiederholungen, steigere ich mich wieder.
Im Gewicht oder in dem Volumen?
Im Gewicht dann wieder, aber dann steigere ich mich sozusagen wieder von Woche zu Woche im Volumen, in den einzelnen Sätzen, das heißt in den Wiederholungszahlen in dem Fall. Und steigere mich danach wieder im Gewicht. Also so eine richtige Volumensteigerung hatte ich nie drin. Ich habe mal Sachen wie 10x10 gemacht, das hat mir auch Spaß gemacht, aber dann habe ich gesagt, okay, jetzt machst du 10x10 für 10 Wochen lang.
Ist das Mensch, das denen das Spaß macht?
10x10 Front Squats, dann auf Zeit, so 25 Minuten. Aber da merkst du auf jeden Fall, da weißt du danach, was du gemacht hast und Spaß macht es auf jeden Fall, finde ich.
Ja, gut. Manche Leute lassen sich auch gerne für Geld schlagen, also. Also für mich wäre es das, wär's nix. Ja, also was du gemacht hast, war ja mehr oder weniger so eine Art lineare Progression, dass du im Prinzip das Gewicht gesteigert hast, wenn du bestimmte Anzahl an Wiederholungen in allen Sätzen erreicht hast. Und ich finde halt dieses Volumen steigern und dann kommen wir wieder zurück auf 3DMJ. Da gibt es einen der Coaches, der heißt Jeff Albers, der ist insofern eine Ikone, weil der schon seit über, jetzt glaube ich, 30 Jahren trainiert und immer noch mit dabei ist. Der hat in einem von den letzten Podcasts oder so von Team 3DMJ gesagt, da viele werden sich jetzt umgucken, wenn sie nach dem Volumen trainieren, dass die ganz ordentlich vor die Wand fahren werden, weil das einfach zu viel ist und das System macht dann irgendwann den Meltdown. Und das war bei mir auch so, wobei da muss ich jetzt nochmal vielleicht erwähnen, nicht der Philipp Rauscher dann schuld war, sondern ich habe da selber das Training einfach viel zu hoch gejuckelt. Und du, Chris, bist dann darüber bei AP Methods gelandet, wenn ich das richtig sehe, oder?
Genau, also bei mir war es eben auch so, ich bin auch total gegen die Wand gefahren damit. Das Schlimme war, meine Kraft ist immer weniger geworden und ich dachte, ja, wenn ich weniger Kraft habe, dann muss ich noch mehr Volumen machen, um das auszugleichen. War dann sozusagen im Teufelskreis. Und irgendwann ging es dann eben nicht mehr weiter.
Kurze Frage dazu. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du dich im Volumen immer weiter steigerst? Ich meine, du hast dem letzten erzählt, du brauchst für ein Beintraining teilweise 3 Stunden.
Das ist absolute Obergrenze.
Ja, aber wenn du dich jetzt im Volumen steigerst, machst du dann 5 Stunden Beintraining. Ich meine, nach selbst als ich so viele Sätze hatte, nach maximal 2 Stunden, war ich tot und hatte dort einen halben See ausgeschwitzt. Das ist, ja.
Nee, also damals, glaube ich, war es noch nicht ganz so lang. Also ich denke, das waren 2,5 Stunden und über die Wochen kam es dann vielleicht auch auf diese 3 Stunden eben.
Ja, bei mir war das auch mit dem, Chris, wolltest du noch was sagen?
Nee, alles gut.
Bei mir war das auch mit dem Volumen, also man stellt sich, kann sich das so vorstellen, wenn du jetzt sagst, deine Brust hat zwischen 12 harten Arbeitssätzen, ist so das Minimum, was deine Brust benötigt, damit es sich irgendwie erhält quasi, und die Obergrenze wären 20 Arbeitssätze. Und alles, was über die 20 Arbeitssätze drüber hinausgeht, das ist jetzt nur ein theoretisches Beispiel, das ist ein sogenanntes Overreaching, das ist einfach zu viel für den Muskel. Dann hast du ja im Prinzip wie so eine Kurve, du fängst hier unten an und willst dich hocharbeiten von den 12 Wiederholungen zu den 20 Wiederholungen. Dann teilst du die 12 Wiederholungen auf 2 Trainingstage auf, machst also in der einen im Training A am Montag 6 Sätze und Donnerstag nochmal 6 Sätze und dann steigerst du immer die Anzahl an Sätzen. Und du willst diese Anzahl an Sätzen über 4 bis 5 Wochen so steigern, dass du dann irgendwann in der letzten Woche bei 23 oder 24 Sätzen bist für die Brust in dieser Trainingswoche, in diesem Mikrozyklus. Ja. Und dann bist du ja im Overreaching und danach machst du einen Deload, wo du das quasi alles komplett runterfährst, nur noch halbierst, damit der Körper sich erholen kann. Und das geht ja in Richtung der Superkompensation, ne? Dass man also immer wieder aufbaut, dann ist ein großer Reiz gesetzt, Körper muss sich anpassen, gibt es eine Pause, danach ist er wieder stärker, dann fängst du wieder von vorne an. Und ich finde, Renaissance Periodization haben ein super Marketing. Also wenn man das sich auch die Webseite anguckt, die Videos, die sind hochprofessionell gemacht. Mike Israetel, der kann sich super verkaufen, der Typ. Und ich glaube, dass das auch für sehr fortgeschrittene Athleten sicherlich eine Möglichkeit ist, aber Chris würde ich jetzt viel mehr Trainingsjahre auf den Buckel rechnen als mir und ich weiß nicht, Richard hat ja auch trotz seiner fast noch bubihaften Alters schon viele Trainingsjahre auf dem Buckel, aber man merkt schon, dass man da schnell an die Wand mitfährt, dass es einfach zu viel ist. AP Methods, vielleicht mal 2, 3 Worte dazu. Geht das in Richtung Renaissance? Geht das in Richtung, also Renaissance mit Anleitung und deswegen funktioniert es besser oder ist das 3DMJ?
Das geht voll in die Richtung 3DMJ.
Okay.
Also das heißt wieder Daily Undulating Periodization unter der Woche im Mikrozyklus.
Das vielleicht für die, die gar nichts mit Periodisierung anfangen können. Und dann vielleicht der Hinweis, Powerlifting-Podcast, den wir draußen haben, da sprechen wir auch über Periodisierung. Wie sieht so deine DUP denn aus?
Meine DUP ist eben im Mikrozyklus. Das heißt, ein Mikrozyklus ist eine Trainingswoche bei mir. Das fängt am Anfang der Woche an. Ich habe 2 High Volume Day, also einmal High Volume Oberkörper, einmal High Volume Unterkörper. Ich mache da etwas weniger Gewicht, etwas mehr Volumen, also mehr Wiederholungen sozusagen. Dann unter der Woche, also die mittleren beiden Trainingstage, sind sozusagen oder sogenannte Fatigue Management, das heißt für die Regeneration. Da ist dann die Intensität und auch das Volumen niedriger, bevor es dann in den letzten beiden Trainingstagen dann wirklich auf die Power und aufs Krafttraining wirklich so hingeht, also schwere Gewichte, niedrige Wiederholungen.
Das deckt sich, wie gesagt, auch mit meinem 3DMJ-Training. Ich werde momentan von Alberto Nunez gecoacht. Und die Frage, die sich mir auch dann aufgedrängt hat beim Hören des ersten Podcasts war, wieso die Entscheidung, dann zu jemandem zu gehen, bei dem du liest, das ist wie 3DMJ und nicht direkt zu 3DMJ zu gehen. Also es gibt ja diesen Spruch, ne? Also Profis leihen aus, Amateure kopieren. Mhm. Also wenn du hättest ja auch zum Profi quasi gehen können, der es erfunden hat, also zum Erfinder oder zu irgendjemandem, der es daran anlehnt, oder du gehst zu jemandem, der quasi dasselbe Training macht.
Ja, natürlich. Also bei mir war es einfach so, ich habe meinen jetzigen Coach, den Freddy, Den habe ich ja bei mir im Fitnessstudio kennengelernt. Ich habe mich mit dem sehr oft unterhalten und später auch geschrieben über Instagram und Co. Und ich habe einfach gemerkt, er hat brutal viel Ahnung. Und meiner Meinung nach geht es sogar über 3DMJ hinaus. Also ich denke mal, für mich hat er noch ein paar gute Sachen auch von anderen Leuten in seinem Coaching mit drin. Das war mir wichtig. Und was mir auch extrem wichtig ist, ich bin mit Freddy bin ich befreundet. Wir sehen uns öfters, also er ist wirklich auch vor Ort. Wir gehen ab und zu trainieren, dann kann er auch sagen, hey, deine Technik muss so das und das verbessern. Und das ist meiner Meinung nach so viel wert, wenn du den Coach wirklich bei dir vor Ort hast. Das überwiegt dann einfach, auch wenn, sage ich mal, 3DMJ dieses Trainingsmodell erfunden hat.
Und da sieht man natürlich auch, das ist der Grund, weswegen der Chris so der Steve so scheiße aussieht noch. Coach ist einfach zu weit weg.
Danke, echt. Jedes Mal, wenn ich ihm irgendwas zuschicke, schlägt er wahrscheinlich die Hände im Kopf, hat schon die Barthaare ausgerissen, ist jetzt mittlerweile rasiert. Weil ich sage, was macht der
Ja.
Deutsche da, der Depp?
Genauso glatt wie du auf dem Kopf.
Genau. Danke. Dass auch immer wieder auf meinen Haarausfall hingewiesen werden muss. Das ist einfach
Wenn ich,
zeitlos.
aber wenn ich da nochmal einhaken darf, kurze Frage bei den Volumentagen, wie sehr achtest du dabei auf Satzpausen und auf Zeiten? Weil das ist was, womit ich derzeit ein bisschen spiele. Ich fand es früher etwas nervig, vor allem weil ich immer mit Leuten zusammen trainieren gegangen bin, habe ich nicht so sehr auf Satzpausen geguckt. Und derzeit versuche ich mir immer den Wecker zu stellen. Nur 60 Sekunden Satzpause, dann wieder meine Wiederholung mit schön 3 Sekunden Negative, eher so wie der Marcel das macht in die Richtung also. Wie sehr wird das bei euch in eurem Training beachtet, dass er doch sehr ähnlich ist?
Also bei mir muss ich sagen, ich achte so gut wie gar nicht drauf. Ich bin von Natur aus jemand, ich brauche eine sehr lange Pause. Gar nicht vielleicht wegen den Muskeln, sondern einfach für den Kopf. Und ich nehme mir dann auch die Zeit, ich gehe dann meine Runden im Gym.
Ah, da geht er wieder spazieren.
Steve lacht schon genau. Teilweise sammle ich wirklich so über 5000 Schritte in der Trainingseinheit. Ja. Nee, und ich achte eigentlich nur darauf, dass ich wirklich in meinen Grundübungen, also bei den Compounds, Bankdrücken, Kniebeuge, Kreuzheben und Military Press, mindestens 2,5 Minuten Pause drin habe, um eben sicherzustellen, dass ich wieder, ja, dass die Kraft wieder da ist.
Ja, ist bei mir ähnlich. Ich habe so eine gewisse Minimumzeit zwischen zwei Sätzen, die ich mir schon nehme, weil ich sonst die Tendenz habe, gerade bei Isolationsübungen zu schnell wieder anzufangen. Dann stehst du gelangweilt rum, ne? Hast du den ersten Satz Bizeps Curls gemacht oder weiß der Geier was, die nicht so anstrengend sind.
Was ist da deine Minimumzeit?
Also meine absolute Minimumzeit ist eigentlich eine Minute.
Okay.
Also bei mir ist ja wie gesagt so, dass ich arbeits- und familienbedingt nachts trainieren gehe, bevor ich dann zur Arbeit fahre. Merke jetzt auch, dass ich auch in den Sommerferien, das liegt allerdings daran, dass wir ja momentan tropische fast 40 Grad draußen haben, es genieße morgens um 4 Uhr im Fitnessstudio zu stehen, dann geht man zumindest nicht ein. Und gerade wenn es jetzt eine Arbeitswoche ist, dann muss ich manchmal schon etwas Gas geben, ansonsten habe ich das Problem, dass ich nicht hinten dran komme. Und dann ist so eine Minute, wo ich schon drauf achte. Bei den Compound Lifts, zum Beispiel, wenn ich wirklich schweres Kreuzheben mache, 3x3 mit irgendwie 85% meiner Maximalkraft, dann mache ich schon 2 bis 3 Minuten Pause zwischen den einzelnen Übungen, zwischen den einzelnen Sätzen, Entschuldigung.
Also das muss ich auch sagen, zwischen den großen schweren Übungen mache ich auch meine 3 Minuten Pause immer. Je nachdem, bei Military Press sind es eher so 2 Minuten 20, bei Kreuzheben auch mal 3 Minuten oder 3 Minuten 20, 3 Minuten 30. Finde
Chris lacht sich aber
allerdings,
da die ganze Zeit einen drüber ab, wenn man das sehen, ja unsere
ja, wenn
Zuhörer
du
nicht.
5000 Schritte, du musst auch sehen,
Ja.
mit den kurzen Beinen, da kommt er auch auf viele Schritte, wenn er da eine Runde
Genau.
geht.
Danke. Nee,
Aber ich finde, dass es halt den extremen Vorteil hat, wenn ich feste Satzpausen habe, außer wenn ich zwischen zwei verschiedenen Übungen jetzt mal mit jemandem quatsche, kann ich mir davor theoretisch genau ausrechnen, wie lang mein Training dauert, bis auf 1, 2 Minuten und weiß genau, wie lange ich heute im Studio brauchen werde.
Und Chris, deine Pausen, weil du so über unsere 2 Minuten gelacht hast?
Ja, ich lache eigentlich eher über mich, weil du redest vom Kreuzheben 3x3. Ich glaube, da kann es bei mir wirklich passieren, dass ich 10 Minuten Pause mache.
Also
Also.
ich weiß ja, wahrscheinlich wird irgendein Theoretiker kommen und sagen, das ist nicht mehr so super optimal, aber ich glaube, da war auch der Satz aus den Pyramiden, man macht einfach so viel Pause, bis man sich erholt fühlt. Und wenn jemand 10 Minuten dafür braucht, dann braucht er 10 Minuten dafür. Alles besser, als wenn er sich verletzen würde bei einer.
Darf ich fragen, was du dann in der Zeit machst? Nimmst du dir einen Laptop mit und schaust Netflix
Geht
oder?
laufen.
Unbegrenztes
Ich gehe
Internet,
laufen, ja.
WLAN.
Nicht, also was ich halt eigentlich immer mache in meinen Satzpausen, ich gehe wirklich immer rum. Also ich drehe meine Runden durchs Fitnessstudio, die schauen mich schon komisch an, aber ich sammle Schritte, ich erhöhe mein Need und das ist für mich ganz toll, weil dann kann ich mehr essen, was ich ja sowieso gern mache.
Der Kerl isst nicht, weil er so viel trainiert, der isst, weil er beim Training noch so viel läuft.
Ja, so viele Runden.
Genau. Nee, und ich muss auch sagen, wir reden, also wir ratschen dann ziemlich viel im Fitnessstudio. Wenn ich meine Krafteinheiten habe, bin ich meistens in einem anderen Fitnessstudio. Und wenn wir uns da verabreden, da haben wir schon eine WhatsApp-Gruppe, die heißt Team Pause über 10 Minuten.
An der Stelle wollte ich aber noch mal kurz einwerfen, dass ich gerade eben nicht sagen wollte, dass dein Coach ein Amateur wäre, der irgendwo was geklaut hat. Jetzt kam mir nur eben so der Gedanke, das hätte man vielleicht auch so falsch verstehen können, ne, um Gottes Willen. Frederik heißt der, Frederik Hölzel, glaube ich.
Genau, richtig.
Ja, das habe ich mich natürlich auch über Instagram schon viel mit auseinandergesetzt. Den Namen von Frederik, den liest man momentan ja auch überall, muss man schon sagen. Wird jetzt ein bisschen bekannter, der gute Junge, und er macht das schon sehr gut. Also, das glaube ich nicht, dass er in irgendeiner Form da rein stumpf kopiert und irgendwo anwendet. Das
Gar nicht.
funktioniert ja auch nicht. Gut, der Trainingsteil wäre damit fast abgeschlossen. Jetzt haben wir nur, müssen wir irgendwie den Richard noch dazu bekehren, dass er entweder beim Frederik oder bei 3DMJ unterschreibt.
Als Student kann ich mir das noch nicht leisten. Ich meine mal hier noch. Da müssen erst noch mehr Leute unseren Podcast hören.
Ja, wobei ich immer dazu sagen muss, ich bin zumindest bei 3DMJ, bin ich echt erstaunt. Das ist ja auch kein Geheimnis, wenn man über den Preis von denen spricht. Da gibt es so eine oder Initialkonsultation, die hat aber fast 2 Stunden, hat er mit mir da gequatscht und der hat ja auch was Besseres zu tun, denkt man sich. Da habe ich 180 € oder 100, ja 180 oder 190 € kostet die. Dafür kriegst du aber auch dann deinen Trainingsplan auf 3 Monate ausgelegt mit allem Pipapo. Der bespricht alles und du schickst dir danach auch nochmal eine riesen Voicemail, wo er alle Fragen beantwortet. Und dann machst du das zumindest in diesem Off-Season-Coaching alle 2 Monate oder immer wenn dieser große Zyklus rum ist, hast du eine Folgekonsultation, die kannst du buchen, musst du nicht und die kostet so 120 €. Und wenn man das auf 3 Monate runterrechnet, 40 € im Monat ist ja jetzt nicht so wahnsinnig viel.
An diesem Stelle würde ich gerne nochmal unsere Aesthetic-Hated-Werbung einbauen.
Richtig.
Also, genau. Wenn noch ein
Nein,
paar Leute von euch bei
das ist nicht als
Aesthetic-Hated
Werbung zu
vorbeischauen,
verstehen.
dann kann ich mir auch einen ordentlichen Trainingsplan leisten und dann kommt bei mir auch mal was raus.
Genau, kauft unsere T-Shirts, damit der Richard endlich Geld hat, um auch einen richtigen Coach bekommen zu können und nicht mehr intuitiv 30 Kilo auf der Flachbank auf die Langhantel packt.
Genau. Schaut vorbei bei unseren Spezial-Sommerpreisen derzeit einfach bei aestheticated.com und derzeit gibt es auch noch unsere Athletencodes und schaut dann gerne zum Beispiel beim Chris vorbei und da bekommt ihr euer Angebot und vielleicht können wir uns dann, kann ich mir dann auch irgendwann mal einen ordentlichen Trainer leisten.
Och. Der Grund, weswegen ich das angeschnitten hatte, war keine Werbung jetzt hier in unserem
Ja.
Podcast für andere zu platzieren, sondern um zu sagen, dass das eigentlich gar nicht so teuer ist. Also wenn man sieht, was man bekommt, ich weiß nicht, wie viel der Frederik kostet oder ob der offen über seine Preise kommuniziert, aber auf jeden Fall bekommt man ja eigentlich für ein bisschen Geld viel an die Hand, wovon man viel mehr hat, als wenn man da die ganze Zeit selber rumpimmelt und irgendwie Volume Landmarks liest und meint, geil, ich bin hier der dickste Fisch im Teich und jetzt mache ich mich mal schön kaputt.
Wobei ich sagen muss, ich mache das gerne selber. Ich finde gern selber für mich heraus, was mir passt, was mir Spaß macht. Ändere derzeit auch gern viel. Und dadurch, dass ich derzeit auch kein konkretes Wettkampfziel habe, baue ich mir das derzeit ein, wie es mir passt. Ich versuche schon meine 4-mal die Woche Training, dass das alles reinpasst. Aber wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich mir einen Coach machen würde, würde ich mir auch sagen, wenn ich einen Coach nehme, muss ich hundertprozentig das machen, was der Coach mir vorschreibt. Und wenn der Coach dann sagt, okay, du hast jetzt 6 Tage die Woche Training, wie es beim Chris ist, würde ich sagen, okay, 6 Tage die Woche schaffe ich nicht. Und so kann ich auch zum Beispiel mein Training anpassen, wenn ich sage, okay, diese Woche will ich jetzt am Wochenende irgendwelche Leute besuchen, dann habe ich von Montag bis Donnerstag Training, dann muss ich vielleicht die Intensität oder das Gewicht an meinem zweiten Beintag, der dann von Dienstag, Donnerstag direkt danach ist, etwas anpassen im Vergleich dazu, wenn ich sagen kann, okay, ich habe meinen ersten Beintag am Dienstag, meinen zweiten am Samstag. Deshalb mache ich das gern individuell und habe da bisher auch noch nicht, ja, die Lust gehabt, da einen Coach zu machen, mir einen Coach zu nehmen, aber vielleicht wird es ja mal in Zukunft.
Wobei, ich glaube, ein Coach, der dir sagt, du musst 6-mal die Woche trainieren, der ist kein guter Coach. Allerdings, wir nutzen das individuelle Gestalten und der eigene Herr über etwas sein, mal als gute Überleitung für den im Grunde genommen eigentlichen Grund, weswegen wir uns hier unseren deutschen Meister im Bantamgewicht geholt haben. Und zwar jemand, der dadurch auch bestechen konnte, dass er schon eine ziemliche Härte auf die Bühne geknüppelt hat. Und Chris, du hast ja schon jetzt mehrfach anklingen lassen, dass du das über Flexible Dieting gemacht hast. Schieß mal los. Flexible Dieting. Womit möchtest du einsteigen?
Womit möchte ich einsteigen? Also das erste Mal möchte ich ansprechen, dass viele Leute immer von gesunden und ungesunden Lebensmitteln erzählen. Also das klassische Clean Eating. Und ich für meinen Teil denke, das ist totaler Bullshit. Also sowas wie gesunde Lebensmittel oder ungesunde Lebensmittel, das gibt's nicht. Es gibt mikronährstoffreiche Lebensmittel und mikronährstoffarme Lebensmittel. Das Einzige, was man dazu vielleicht noch sagen muss, diese gehärteten Pflanzenfette, also Transfette, die sind wirklich ungesund. Das würde ich jetzt nicht empfehlen, die kiloweise zu konsumieren. Aber ansonsten ist aus wissenschaftlicher Sicht kein Lebensmittel, was wirklich gesundheitsschädlich ist. Und ich finde es dann immer lustig, wenn diese Leute von cleaner Ernährung reden und sich dann aber kilogrammweise dieses schöne Supermarkthähnchen, das vollgepumpt ist, mit Antibiotika reinhauen. Das hat dann für mich weniger mit clean oder gesund zu tun, ganz ehrlich.
Kann ich völlig nachvollziehen, Richard?
Ich wollte dazu vielleicht zum Thema gesunde oder ungesunde Lebensmittel fragen, wollte ich fragen, ob du nur so eine komische grüne Wasserflasche hast oder ob du hier eine Flasche Wein dir nebenbei einstellst, so wie ich das gerade über Skype sehe.
Hey, bei mir ist nur eine Flasche Wasser.
Ja. Nein, aber um auf das Thema zuzukommen, du sagst, es gibt keine ungesunden und keine gesunden Lebensmittel in der Phase. Um das Ganze mal runterzubrechen, sagst du, es geht nur um Makro- und Mikronährstoffe. Dazu vielleicht die Nachfrage, denkst du, dass eine Person, der ich alle Mikronährstoffe zuführen würde, beispielsweise über Tabletten oder ähnliches, der ich die Ballaststoffe zuführen würde, der ich entsprechend Proteine und gute Fette bereitstellen würde, wenn die den Rest mit Twix auffüllt oder mit Snickers. Denkt ihr, das würde funktionieren? Denkst du, das würde funktionieren?
Was meinst du mit funktionieren?
Das heißt, würde die Person genauso gut aufbauen, wie wenn sie sich von, ich rede immer von vollwertigen Lebensmitteln, das heißt von einer richtigen Kartoffel, von ordentlichem Fleisch, wenn sie sich von sowas ernährt?
Also ich denke, der Körperkomposition wird es keinen Unterschied machen.
Es gibt ja da dieses bekannte Beispiel von Mark Haub, das ist ein Professor aus den USA. Der hat mal über, ich glaube, 30 Kilo oder irgendwie sowas abgenommen, auch in einem annehmbaren Zeitraum, also jetzt nicht in 3 Jahren oder irgendwie sowas, sondern ich glaube in 3-4 Monaten oder so, indem er am Tag, glaube ich, einen Proteinshake getrunken hat, um auf so eine Minimummenge an Eiweiß zu kommen. Und die restlichen Kalorien hat er aufgefüllt aus Twix, Mars, Snickers und weiß der Geier was. Also wirklich nur Junkfood gefressen. Der hatte einfach seine Kalorien ausgerechnet, die er benötigt am Tag, um über die Runden zu kommen. Und hat gesagt, ja, das Essen macht mir am meisten Spaß und ich beweise jetzt, wenn ich nur bis dahin esse, dann nehme ich ab. Da muss man sagen, der hat auch abgenommen, aber der war vorher nicht muskulös und danach sah er halt aus wie ein schlaffer Sack mit diesem Luftballon mit zu wenig Luft drin. Der hat jetzt nicht im Ideal abgenommen, wie wir Bodybuilder das machen, aber das funktioniert natürlich, klar.
Die Frage ist natürlich aber dann, was ich mich frage, ist: erstens, ist das gesund? Zweitens, wie praktikabel ist das? Klar, ich kann mir jeden Tag in meiner Wettkampfdiät, sagen wir am Ende, ich habe 1700 Kalorien. Wie viel hat ein Snickers? 250 Kilokalorien. Dann haue ich mir 700 Kilokalorien an Eiweiß rein und den Rest an Snickers. Das macht nicht wirklich so viel Sinn vom Volumen her. Wisst ihr, was ich meine?
Klar, das würdest du aber auch nie machen, weil du eben Hunger hast und von dem Snickers wirst du nicht satt. Also wirst du dir ganz intuitiv dann etwas anderes holen.
Weswegen ich eigentlich die Diskussion hier anstoßen wollte, ist, dass ich vielleicht den Leuten, wenn wir jetzt darüber reden, ein bisschen sagen wollte, dass es gut im Mittelmaß das Ganze vielleicht macht und sie das nicht so übertreiben wollen. Wisst ihr, wisst ihr, wie ich das meine?
Klar.
Auf jeden Fall.
Also, Flexible Dieting wird ja häufig von den Gegnern der flexiblen Diät verschrien als dieses, ey, das brauchen diese ganzen Hipster-Typen, weil sie noch irgendwelche Süßkram-Scheiße fressen müssen, so ein Quatsch. Wenn man Bodybuilding macht, da gehört das nicht dazu. Das sind aber auch wieder so Extreme, die gegeneinander arbeiten. Wenn ich eine flexible Diät mache, heißt das nicht, dass ich Süßigkeiten essen muss. Also genau. Flexible Diät zu machen bedeutet ja jetzt nicht, du hast einen Freifahrtschein und kannst wie Mark Haupt einfach alles essen, was du immer schon mal essen wolltest und wirst garantiert abnehmen, sondern es gibt dir die Möglichkeit, das zu tun. Wenn ich nämlich wie anfangs in deinem ersten Teil unseres Podcasts hier besprochen, meinen fixen Plan habe, so rum, und da passt eben kein Snickers mehr rein. Ich habe aber jetzt unglaublich Heißhunger auf einen Snickers, ja. Dann ist der Drops gelutscht. Das ist doch der Punkt, wo viele Leute ihre Diät völlig sabotieren und sagen, scheiße, ich hatte einen totalen Cheat-Day, eben weil sie so viel Gelüste bekommen haben, die sie dann nicht mehr in den Griff bekommen.
Aber Chris, du hast vorhin schon erzählt, du bewegst dich relativ viel, hast dadurch auch einen relativ aktiven Stoffwechsel. Vielleicht nochmal dazu die Frage, was denkst du, wie sehr hat der Stoffwechsel einen Einfluss auf if it fits your macros und ob das wirklich praktikabel ist? Weil ich sag mal so, bei 2500 Kilokalorien macht natürlich ein Snickers weniger aus als bei vielleicht 1500, die vielleicht eine Frau isst in der Diät.
Also der Stoffwechsel hat für mich da überhaupt nichts zu tun damit. Es hängt eben wirklich nur an den Kalorien. Ich meine, am Ende geht es immer Calories in versus Calories out. Und das hat jetzt nichts mit Stoffwechsel zu tun. Kann ich jetzt einen Snickers eher essen, wie wir anders? Es muss halt in meine Kalorien passen.
Aber natürlich, das hast du aber in jeder Diät. Je mehr du dich bewegst und je mehr du deinen Stoffwechsel anregst, desto mehr kannst du essen. Jemand, der auf ketogener Diät einfach den größten Spaß daran hat, die ganze Zeit Hirschgulasch mit Käse überbacken zu essen, der kann natürlich mehr davon essen, wenn er sich mehr bewegt. Das ist ja klar. Aber auch der wird am Ende des Tages entweder zu viele Kalorien zu sich genommen haben oder weniger Kalorien und dann entsprechend abnehmen.
Ja. Wenn wir da gerade mal bei deinem Beispiel sind, wie sieht denn da für dich die Anwendung des Flexible Dieting in der Praxis aus? Wie ist ein typischer Essenstag im Leben von Chris?
Ja, also bei mir sieht es halt so aus. Also ich denke mir dann immer, warum essen wir überhaupt? Da geht es halt dann wirklich zum einen darum, eben die essentiellen Nährstoffe abzudecken, die Mikros, und dann auch die Energie zu decken, die wir brauchen. Und bei mir sieht es jetzt so aus, ich mag das nicht, unter Tag sehr viel zu essen. Das heißt, mein Frühstück beginnt dann mit einem Proteinshake, ungefähr 300 Gramm Obst. Und das reicht mir dann auch wirklich bis mittags. Wo es dann meistens eine leichte Mahlzeit gibt, ist dann oft sogar ein Bro-Meal, wie ich es nenne. Also Fleisch, Gemüse, Reis oder etwas Vergleichbares. Ich denke mal, mit diesen zwei Mahlzeiten habe ich dann schon den Großteil meiner Mikros eben gedeckt, den Großteil meiner Proteine. Und habe aber eben noch nicht sehr viele Kalorien. Also momentan sieht es bei mir so aus, ich bin unterm Tag auf 1000 Kalorien und ich fühle mich wirklich gut damit. Wenn ich recht viel mehr esse, dann bringe ich auch keine Leistung mehr in der Arbeit, weil ich werde müde, ich werde träge und das will ich nicht. Und gehe dann ins Training und sage, danach kann ich mir dann wirklich gönnen. Also das zelebriere ich dann immer schön am Abend und das liebe ich auch. Schaue ich eben.
Da muss man noch dazu sagen, aber red erstmal zu Ende, aber ich komme gleich mal auf unseren letzten Teamtreff. Ne? Aber jetzt erstmal du noch.
Genau, also momentan ist halt so, ich bin bei 3800 Kalorien und dann bleiben mir wirklich meistens noch um die 2800 Kalorien am Abend, wo ich dann schön mit Pizza und Eiscreme oder was ich halt gerade Bock zu habe, voll mache. Meistens kommt aber sogar nochmal Gemüse und Obst dazu, weil ich es eben einfach gern esse. Und ich finde auch so, es sollte eben ein paar Grundregeln haben. Und meiner Meinung nach gehört da eben dazu, 600 bis 800 Gramm Gemüse und Obst zu essen. Und mir macht es auch Spaß.
Dann kommen wir nämlich jetzt auf ein paar praktische Beispiele aus dem Lebensalltag von Chris Zehetmeier, ne, war das?
Zehetmeier.
Zehetmeier, genau. Und zwar einmal hatten wir den Team is Dedicated Stemmtisch. Wir treffen es ja regelmäßig mal oder ja unregelmäßig regelmäßig. Und da hatte ich das Vergnügen, neben Chris im Biergarten zu sitzen in Ingolstadt. Das ist unglaublich. Dann war die erste Frage, gibt es hier Brezeln? Ja, gibt es hier auch so Riesenbrezeln? Dann kam da irgend so ein Riesen-Oschi an, der wahrscheinlich irgendwie mal in Fukushima zu nah am Kernkraftwerk vorbeigefahren ist, auf irgendeinem Dampfer. Ums grotesk vierfache angeschwollene Riesenbrezel. Die war dann weg. Dann da so ein Riesenlappen Schnitzel, Pommes.
Schweinsbraten war das.
Und Knete. Ach stimmt, stimmt. Du warst der, ja. Da waren zu viel Essen. Das war mit dabei. Nach dich hast du dir da keinen mehr genommen, ne?
Nee, ich glaube nicht. Aber ich glaube, da hatte ich dann auch zu wenig Kalorien an dem Tag.
Wir kennen ja jetzt auch alle dein Geheimnis, ich sag mal so. Also ich habe immer gedacht, jetzt vor uns, als ich die 3800 Kalorien gehört habe, auf die komme ich auf jeden Fall nicht. Wenn ich die esse, sehe ich aus wie so eine übelste Qualle. Das will kein Mensch sehen. Aber wenn ich 5000 Schritte im Fitnessstudio laufen werde jeden Tag allein, dann kann man sich denken, wo das alles hingeht.
Ja, also meine Fitbit meint, mein wöchentlicher Durchschnitt beziehungsweise mein täglicher Durchschnitt liegt auf 17.000 Schritte.
Ja, herzlichen Glückwunsch, meiner liegt so bei 10.000. Und ich glaube, gestern sogar hatten wir noch eine Diskussion zu später Stunde, da bist du mit Freunden weg gewesen und hast dann aber typisch Lifestyle dein Essen fotografieren müssen, um allen, die jetzt gerade auf Sommerdiät sind, lange Nase zu machen. Und dann gab es da rundenweise Sushi und dann immer noch schön markiert rote Beete hier, da Fische. Da merkt man allerdings auch, dass du wahrscheinlich intuitiv schon angewöhnt mittlerweile eine relativ gute Lebensmittelauswahl hast, oder?
Ja, das ist richtig. Also ich habe mir das auch selbst eben so angewöhnt. Bei mir war es eben so, dass ich früher einen extremen Food-Fokus hatte und auch wirklich Tonnen essen konnte. Ich war wirklich eine Zeit lang, haben wir letztes Mal besprochen, krankhaft im Binge-Eating. Und ich habe mir das so ein bisschen Strategien gemacht, dass ich eben immer, wenn ich zum Beispiel beim Buffet anfangen zu essen, wirklich mit erstmal Protein und Gemüse anfangen, weil dann isst man auch gar nicht so viel Scheiß, wenn ich es mal sage, also, oder Junkfood, wenn man schon mal ein bisschen den Hunger so gestillt hat. Und das mache ich eigentlich eben bei meinem Abendessen dann auch immer, dass ich erst Protein und Gemüse esse und dann erst das andere.
Ist denn für dich damit, also eine flexible Diät, gesünder als ganz cleanes Brokkoli, Reis, Huhn und so weiter, wenn man das denn so entwickelt hat, wie du es jetzt sagst?
Ja, also meiner Meinung nach auf jeden Fall, weil ich meine, ich habe eine viel größere Variation in meiner Ernährung und ich finde, das ist wichtig, dass man wirklich jeden Tag Verschiedenes isst, also auch verschiedenes Obst, verschiedenes Gemüse, um wirklich alles Mögliche abzudecken. Weil ich meine, in der Pro-Ernährung stellt sich nur die Frage, esse ich heute Huhn oder esse ich Pute?
Ja, kann ich das austauschen? Ist es dasselbe?
Ja, genau.
Was würde denn passieren, wenn du jetzt mal im Training, du lernst nette junge Dame oder einen coolen Trainingspartner kennen und du schaffst es nicht mehr so viel zu laufen, weil die Pausen werden dann zwar noch als Pausen verbracht, allerdings quatschend irgendwo, wo man dann steht und sich austauscht über den anstrengenden Kniebeugensatz oder was man so im Fitnessstudio macht. Keine Ahnung, was junge Menschen miteinander reden. Richard schlägt die Hände über den Kopf. So, keine Ahnung, mit mir redet kein Mensch morgens früh im Fitnessstudio. Also wenn jetzt dein...
Ich fand den Wortwitz mit Austauschen
also,
ganz lustig, aber okay.
Ja, gut, da tun sich wieder Abgründe auf. Nein, also wenn jetzt deine Tagesbilanz massiv einbrechen würde, weil dir halt deine 5000 extra Schritte immer fehlen und du crashst runter auf sterbliche Regionen von 12 oder 10.000 Schritten.
Ich mache da keinen Unterschied, weil ich denke eben, das kommt dann nicht auf diese Tagesbilanz an, sondern vor allem auf die Wochenbilanz, weil der Körper zieht ja nicht nach 24 Stunden den Schlussstrich.
Würdest du denn aber trotzdem reagieren? Also angenommen, du hast ja wahrscheinlich die Waage, ich schätze mal, du wirst dich in regelmäßigen Abständen zumindest wiegen, um das irgendwie grob ja. im Überblick zu behalten. Da kann man ja sehr nah an der Essstörung sein, jeden Morgen sich wiegen oder alle 3 Tage, alle 5 Tage. Veränderst du da was, wenn du jetzt merkst, es macht zu große Sprünge?
Also ich wiege mich tatsächlich jeden Tag.
Ja, willkommen im Club.
aber für mich ist das auch gar kein Problem, weil ich stelle mich in der Früh auf die Waage, trage sie in meine App ein und das war's. Und ich denke auch nur so kann man wirklich sein Gewicht auch managen und unter Kontrolle halten. Ich rechne mir da immer den Durchschnittswert aus, weil das Gewicht schwankt ja sehr stark. Und für mich zählt dann wirklich nur der Durchschnitt. Und wenn ich dann sehe, ich nehme in der Woche im Durchschnitt jetzt ein halbes Kilo zu viel zu, dann würde ich da natürlich dagegen regeln und sagen, ab jetzt gibt es halt dann 200 Kalorien weniger, weil mein Need sich verringert hat.
Wie genau zählst du da die Kalorien, wenn du das machst, also wenn du unterwegs bist? Ich habe das eine Weile lang, also als ich glaube so 12. Klasse war das, da habe ich ernsthaft zum All-You-Can-Eat beim Asiaten habe ich meine Waage mitgenommen. Und habe den Reis abgewogen und habe das Fleisch abgewogen. Damals war ich noch voll dedicated. Und jetzt denke ich manchmal, okay, das wiegst dir, du wiegst dich jetzt nicht mehr, weil seit 2 Wochen die Batterie von meiner Waage wieder leer ist.
Ja, das Studentenleben.
Ja, also ich glaube, sowas habe ich noch nie gemacht, wirklich im Restaurant die Waage ausgepackt. Kenne da aber auch ein paar Leute, die das durchaus schon gemacht haben. Ich schätze das einfach. Also ich mache das ja jetzt schon auch einige Jahre und ich denke, ich habe da ein ganz gutes Gefühl dafür. Und selbst wenn es mal ein bisschen schwankt, denke ich nicht, dass das dann so einen großen Unterschied macht.
Ja, also ist bei mir, ich mache ja auch Flexible Dieting, ich denke aber etwas lockerer als Chris, indem ich wirklich nur auf meine Proteinzahl achte und dann den Rest nach Bedarf auffülle. Wir haben ja da auch unsere Fun-Macros, mit denen wir uns gegenseitig immer auf den Instagram-Stories taggen, indem wir unsere Kelloggs noch vertilgen zu später Stunde. Also eine Waage mit zum Restaurant nehmen ist schon, Richard, das ist schon krass. Das
war schon hart, ne?
Das ist schon heftig.
Vielleicht nochmal zu der Tagesbilanz. Ab wann denkst du, ist denn, wie weit darf ich eine Tagesbilanz überschreiten, um meine Wochenbilanz, wenn ich meine Wochenbilanz trotzdem einhalte? Und inwieweit, wenn ich jetzt so eine Tagesbilanz habe, in wie vielen Tagen sollte ich das wieder reinholen? Weil du hast vor uns gesagt, klar, den einen Tag mal 200 weniger, den anderen Tag mal 200 mehr. Aber was ist denn, wenn ich jetzt einen Tag statt 3500 mir einfach schön 8000 Kalorien reinpfeife?
Ja, also erstmal, ob das überhaupt dann noch so viel Spaß macht, 8000 Kalorien.
Dir garantiert.
Aber, ja, mir vielleicht schon. Aber nee, ich sag mal, mir macht es da keinen Spaß, dann am nächsten Tag so wenig zu essen. Und bei mir ist es wirklich maximal, dass ich vielleicht zu einer ganz großen Ausnahme wirklich sage, 1000 Kalorien mehr. Und wenn ich es aber davor schon weiß, dann sage ich einen Tag vorher 500 weniger und einen Tag nachher 500 weniger, dann ist es ganz gut aufzufangen.
Was denkst du, in welchem Bereich sollte man sich da so bewegen? Prozentual würdest du sagen, bis ungefähr 10% kann man ausgleichen, 20, ein Drittel, die Hälfte?
Ich denke, 20 ist ein ganz guter Wert.
Wenn du sagst, du sparst Kalorien ein, gibt es denn Lebensmittel für dich, die irgendwie verboten sind oder die zu mentalem Stress führen, wenn ich sie dir jetzt wegnehmen würde? Also angenommen, du hast im Richard Boch manchen Sinne eskaliert und 8000 Kilokalorien vertilgt, indem du abends noch an deinem Olivenöl getrunken hast. Und jetzt gehe ich am nächsten Tag hin und sag, Chris, ich nehme dir deinen Ben & Jerry's weg.
Boah, Das dürftest du nicht machen. Das, glaube ich, wäre extremer mentaler Stress.
Okay.
Nee, also ich gebe mir da überhaupt keine Verbote. Also sowas gibt's gar nicht. Weil ich denke eben, oder ich bin mir ziemlich sicher, der Mensch ist ja so, das Verbotene, das ist immer attraktiv für ihn. Und das, was man hat, das will man dann überhaupt nicht haben. Das heißt, das kennt man bestimmt in der Diät so, ich verbiete mir eine Pizza. Also darf ich nicht essen, verbotenes Lebensmittel. Was passiert dann? Ich will wirklich jeden verdammten Tag diese Pizza essen. Aber wenn ich, und das Problem ist dann dran, ich mache mir dann hier diesen mentalen Stress. Und Stress, der führt dann oft zu noch mehr Hunger. Und auch wenn ich mich dann clean ernähre, esse ich dann vielleicht mehr von dem cleanen Zeug und werde dann trotzdem fett.
Würdest du sagen, das war sicherlich auch ein Grund, weswegen du die Härte auf der Bühne bringen konntest, dass dein Stress, dadurch, dass du ihn in der Ernährung einfach nicht hattest, wenn du gesagt hast, ey, Pizza, ich esse jetzt eine Pizza, so einen geringen Cortisol oder was auch immer Stresswert dann gehabt hast und damit auch die Härte beeinflussen konntest?
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch ganz klar sagen, also ich habe mir eigentlich jeden Tag was gegönnt und es gab halt nichts, was nicht ging. Wenn ich mal Bock auf eine Schokolade hatte, habe ich Schokolade gegessen. Es gab halt immer so eine kleine Belohnung und dadurch, dass ich eigentlich immer alles hatte, ist bei mir nie so ein richtig brutales Craving aufgekommen, dass ich sage, ich muss das jetzt unbedingt haben und dann gleich ganz viel davon. Das gab es einfach nicht, weil ich mir halt immer alles gönnen konnte, was ich wollte, halt in gewissen Mengen.
Und du hast gar keinen Trigger-Food oder sowas? Also ich habe das zum Beispiel, muss ich jetzt zugestehen, ist auch wieder so ein alte Leute-Ding, Lakritze. Wenn mir
Also bei mir ist es, um vielleicht vor uns das Beispiel mit den 3500 Kalorien Überschuss, wenn du so eine normale 500 Gramm Packung Schokomüsli nimmst und dazu 1 Liter Milch, kommst du auf ungefähr 2500 Kalorien. Ich habe es mal kurz überschlagen im Handy. Wenn ich dann entsprechend noch eine Packung Ben & Jerry's hinterherhau, bin ich schon bei 3500 Kalorien drüber. Also das ist bei mir zum Beispiel sowas, wenn du mir Müsli mit Milch gibst und ich habe da Bock drauf, dann ist da so eine Packung ganz schnell weg. Wie sieht das bei dir aus? Hast du da irgendwas, wo dein Herz dafür brennt, wo du sagst, da kannst du nicht aufhören?
ja, wie gesagt, ist das eben die Ben & Jerry's Ice Cream zum Beispiel oder alles andere Eis, was gut schmeckt. Also ich denke mir da schon manchmal, ich esse da so ein Ben & Jerry's nach meinen zwei Pizzen, wohlgemerkt, und denke mir dann, jetzt wäre aber noch so ein Ben & Jerry's ganz gut.
Alter. Ja gut, das ist aber schon heftig. Wirst du denn in einer Diät auf so Diäteis, hier Oppo oder da gibt es ja noch, Oppo ist jetzt gerade das ganz Bekannte momentan.
Genau, ja.
Dann gibt es noch das Non-Diary von
Dairy oder Diary?
Dairy? Keine Ahnung, weiß nicht genau.
Non-Dairy wird sein, ohne
Von,
Milch, ja.
genau, von Ben & Jerry's. Ich glaube, das ist veganes,
Das ist
ja, aber
vegan,
das
ja.
ist, hat auch viel weniger Kalorien, nur die Hälfte oder
Echt?
so. Ich dachte, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Wusste ich gar nicht.
Also Chris,
Keine
ich
Ahnung.
einer von den Jungs von Dünn und Dünner, die auch einen Podcast haben, der ist jetzt gerade in den Staaten, der heißt bei Instagram Terence Skill, und der hatte ein Bild gepostet von Ben und Jerry's, da kommt, hat der ganze Kappe irgendwie nur 200 Kilokalorien oder sowas.
Gott, das ist geil.
Chris
Das
bucht
brauche
direkt,
ich.
Ticket ist weg.
Ich muss sofort. Also,
Ja, okay, wir sehen nur noch so eine Rauchwolke in Form von Chris, er ist schon weg, hat schon direkt ein Ticket gebucht. Würdest du sagen, dass von den ganzen Vorteilen, die du aufgelistet hast, flexible Diät für dich die einzig sinnvolle Ernährung für einen Wettkampf-Bodybuilder ist, der im Jahr 2018 erfolgreich auf die Bühne gehen will? Alle Bros können ihre Tupperdosen wegwerfen, das war's, hands down, game over.
Ja, ich meine, es funktioniert sicher auch für sie, aber für mich wird das nie funktionieren. Also deshalb ist auch wirklich Flexible Dieting die einzig sinnvolle Ernährungsform, wenn es ums Gewichtsmanagement geht. Ich meine, da muss man sich nur mal sorry.
Kein Problem. Ich würde dir nämlich in dem Moment auch tatsächlich widersprechen. Du hast ja gesagt, dass die Ernährung der Bros wird für die Bros funktionieren, für dich aber nicht. Für dich ist das die sinnvolle Ernährungsform. Ich glaube, flexible Diät kann tatsächlich für einen Anfänger, der nicht damit zurechtkommt, zu viele Freiheiten bieten. Also wenn du jetzt jemanden hast, der sich eben nicht unter Kontrolle hat und wenn der jetzt sagt, ich kann jetzt einen Maßriegel essen, aber der will jetzt, nachdem er gegessen hat, noch zwei oder drei weitere Maßriegel essen, da könnte für den natürlich der Drops gelutscht sein.
Ja, da. Und ich denke auch gerade am Anfang, dass das viel Disziplin erfordert, die du später schon hast, einfach weil du das längerfristige Ziel hast, du weißt, wie es funktioniert, aber gerade am Anfang, das, was Steve gesagt hat, und da ist dann wahrscheinlich eher die Variante, if it tastes too good and you don't know what it is, spit it out, ist dann wahrscheinlich wesentlich besser und praktikabler für den Anfang, weil ich sag mal so, sich an Gemüse zu überfressen, dass du zu fett wirst, ist quasi unmöglich.
Die Frage ist dann natürlich immer, ob es auch langfristig so durchführbar ist.
Klar. Also ich glaube, Chris und ich haben beide eine relativ steile Lernkurve hingelegt, als wir damit angefangen haben. Am Anfang, ich habe hier eine Küchenwaage, da habe ich echt jeden Scheiß an und abgewogen und ganz genau mir angeguckt, damit man ja bloß am Ende des Tages in den Makros drin ist. Und je länger man das macht, desto weniger braucht man es. Man macht ja nicht mehr verrückt, wenn ich eine Banane esse, berechne ich die mit 25 Gramm Kohlenhydraten, was weiß ich, wie lange die in der Sonne hingen, dann wiege ich die blöde Banane nicht mehr. Ne? Das ist totaler Quatsch.
Wiegen tue ich die schon.
Okay, dann bist du noch akribischer als ich. Also ich habe es mittlerweile aufgegeben, Früchte zu wiegen.
Ja? Chris hat mir sogar erzählt, dass es seine Tiefkühlpizzen wiegt, weil die unterschiedlich viel Gramm haben.
In der Wettkampfdiät, ja.
Okay.
Also die haben wirklich, kann es mal um 30, 40 Gramm Unterschied sein und das macht dann schon was aus in der Wettkampfdiät, meiner Meinung nach.
Ja, da gebe ich dir recht. Nochmal zurück zu der Frage, ist das für dich die einzig sinnvolle Ernährungsform dann, jetzt die Bros beiseite?
Also für mich persönlich ja, aber wie du sagst, für einen Anfänger, der wo sich da vielleicht nicht beherrschen kann, könnte es vielleicht auch sein, ich esse Pute, Reis, Brokkoli, das schmeckt mir nicht, davon esse ich garantiert nicht genug oder zu viel. Könnte es natürlich auch ganz sinnvoll sein.
Was ich vielleicht dazu denke, ist, dass dir viele Leute heutzutage immer nur das Extrem sehen. Bei If It Fits Your Macros sehen die Leute, ich kann, da gibt es dann Zeitungsartikel zu allen Leuten, die sich damit nicht wirklich beschäftigen und die lesen in dem Zeitungsartikel, essen sie, was sie wollen und werden sie nicht dick. Und auf der anderen Seite gibt es diesen Pro-Split, Pute, Reis, Gemüse und nur das funktioniert. Und das sind, denke ich, beides so extreme Situationen, die wir beide natürlich, wo wir beide jetzt nicht gut heißen, aber ich denke, das ist vielleicht die große Aufgabe auch dabei, dass man den Leuten lernen kann, erstens am Anfang vielleicht durch so einen Pro-Split auch gesundes Essen kann gut schmecken und zweitens ja immer die Menge macht das Gift, beziehungsweise halt alles in Maßen und nicht in Massen, ne? Darf ich dich mal dazu was fragen? Und zwar, du hast ja gesagt, du hast bis zum Ende deiner Wettkampfdiät dann auch Eis gegessen und Pizza und sowas, wenn du wolltest. Was ich gemerkt habe, ist in meiner Wettkampfdiät, ich habe dann darauf völlig verzichtet, weil für mich persönlich ist es einfacher in einer Diät ganz auf Eis zu verzichten, als mir immer mal nur ein bisschen zu gönnen. Für mich persönlich ist das einfacher, das habe ich gemerkt. Macht es für mich persönlich einfacher, da muss ich nicht drüber nachdenken, weil wenn ich einmal anfange, so ein Eis reinzuschaufeln oder so eine kleine Schüssel Müsli, dann muss ich die Packung in ein anderes Zimmer stellen, was abgeschlossen ist, sonst ist die weg, vor allem wenn ich in der Wettkampfdiät dann bin. Aber ich habe gemerkt, gegen Ende der Diät, weil ich so wenig verarbeitete Lebensmittel hatte mit zusätzlichen Zucker, habe ich viel intensiver geschmeckt. Dann schmecken Beeren ganz anders, dann schmeckt Obst ganz anders. Hast du das auch gehabt, wenn du weniger isst nur, aber trotzdem weiter auch Eis, Pizza und ähnliches?
Nee, ich glaube, das hatte ich tatsächlich nicht so. Also bei mir war es wirklich so, ich habe überall die Extremen gebraucht. Das heißt, ich habe mir meine Tiefkühlpizza, da habe ich noch Tonnen von Salz drüber gehauen. Ich habe mir Pudding gemacht, dieser Götterspeise-Pudding mit Süßstoff, wo dann, was weiß ich, 4 Gramm Protein und sonst nichts hat. habe ich mir gemacht, habe mit der Flav Drops drüber gehauen, Süßstoff, irgendwelche Null-Calorie-Syrups, weil ich einfach so ein Verlangen immer hatte nach irgendwas Süßem. Aber ich denke, das lag bei mir nicht am Flexible Dieting, sondern einfach, wie soll ich sagen,
einfach an der normalen Diät.
Ja, an der Diät, genau.
Ja, ich glaube, das ist sicherlich auch eine Frage. Eine Wettkampfdiät ist immer Stress. Und weniger essen, als man gerne möchte, ist vor allen Dingen für jemanden, der viel und gerne isst, ja, und gerne gut isst, ist das natürlich auch nochmal Stress. Und ich glaube, wir alle waren an einem Punkt. Das ist vielleicht jetzt der Vorteil der Bros, ne, die das nicht haben. Aber alle, die in einer flexiblen Diät sind, die sind irgendwann an dem Punkt, dass alles, was mit Süßstoff getränkt ist, einfach nur göttlich schmeckt. Wenn man jetzt in der Offseason ist und dann isst man sowas, denkt man, wie konnte ich nur? Also ist mir zumindest so, meine Flavor Drops, die setzen mittlerweile Schimmel an und packe ich gar nicht mehr aus. Jetzt bin ich eher da, wie Richard das gesagt hat. Ich schmecke wieder so das richtige Essen. Und in der Diät, dann bekommt man halt Hunger auf alle möglichen Sachen und dann pimpt man das, ne, um überall Geschmack dran zu hauen.
Genau.
Aber kurze Frage, Steve, war das dann bei dir auch so, dass du so Obst und sowas so extrem anders geschmeckt hast? Also zum Beispiel auch so ein körniger Frischkäse mit Beeren, das war für mich der übelste Himmel. Diese Beeren, ich habe die ganz anders genossen.
Also, nein, ich würde sagen, dass ich Früchte, habe ich keine Veränderung im Geschmack jetzt wahrgenommen. Jetzt, also jetzt in der Diät nicht, und als ich aus der Diät rausgekommen bin und mit weniger Süßstoffen mich ernährt habe, habe ich auch keine Geschmacksänderung wahrgenommen. Ich habe tatsächlich mal so einen körnigen Frischkäse mit 4% Fett allerdings und nicht dieser 0,4% Kleisterkack. Ja. Da habe ich mal ein paar Früchte reingeschnippelt und dann Zimt drüber getan und ein bisschen Süßstoff, weil einer aus dem Fitnessstudio meinte, oh, das schmeckt total geil, habe ich in der Diät immer gegessen. Fand ich furchtbar, weil da halt Süßstoff dran war. Hätte ich den mal weggelassen, hätte wahrscheinlich lecker gefunden.
Aber das kann ich auf jeden Fall allen da draußen mal empfehlen. Probiert mal ein paar Wochen lang wirklich den Zucker wegzulassen und diese verarbeiteten Lebensmittel, also auch kein Weißbrot oder ähnliches, sondern wenn Mehlprodukte oder glutenhaltige, dann schön Vollkorn und ansonsten Kartoffeln, Reis, die Basics, ihr schmeckt ganz anders und das ist nichts, was man auf Dauer machen muss oder ähnliches, aber es ist was, was auf jeden Fall meine Erfahrung ist, was mir gerade an der Stelle eingefallen ist und was bestimmt für einige mal interessant wird.
Das würde mich auch bei Chris interessieren, wenn wir über Flexible Dieting reden. Da gibt es ja sehr häufig diese 80-20-Regel, dass man sagt, 80% aus cleaner, Hashtag Clean Eating, Ernährung und 20% können durch Cheats zugefügt werden. Hast du dich an sowas denn gehalten oder hast du das durchaus gebrochen? Hauptsache, du hast am Ende des Tages die Makros erfüllt.
Ich habe das durchaus auch gebrochen. Also wie gesagt, Hauptsache, ich habe meine Makros und auch meine Mikros.
Okay, da wäre vielleicht der Unterschied bei uns beiden. Ich habe tatsächlich versucht, so diese 80% irgendwie mit den Lebensmitteln zu füllen, die Richard auch gerade eben meinte, einfach weil ich aber einen höheren Sättigungseffekt dadurch hatte. Also eine Pizza ist zwar lecker, hat aber natürlich auch extrem viel Kalorien. Also wenn ich mir 900 oder 1000 Kilokalorien mit Reis, Huhn und Brokkoli reinzwirbel, dann habe ich auch schon ordentlich einen Teller da stehen.
Gut, also ich muss jetzt dazu sagen, bei mir war es so, ab einem gewissen Punkt, ich hatte einfach immer Hunger. Egal wie viel ich gegessen habe, der Hunger war immer da und da hat es auch keinen Unterschied gemacht, habe ich jetzt eine Pizza gegessen oder eben ein Kilo Brokkoli mit Reis und Huhn.
Und aber das, obwohl deine Wettkampfvorbereitung 14 Wochen waren, oder?
Die reine Wettkampfvorbereitung, ja.
Bei mir war das noch ein Stück anders. Ich habe mir dann die größte Salatschüssel genommen, die ich hatte und habe dann jeden Abend so einen halben bis ganzen Salatkopf gegessen, eine Paprika, 4 große Tomaten, eine halbe Gurke und habe mir dann wirklich diesen riesigen Teller reingehauen. Und du bist dann, was ich extrem geil fand dadurch, du bist dann wirklich mal gesättigt für einen Moment. Du gehst dann zwar in der Nacht 4-mal pinkeln wegen dem ganzen Wasser, was da drin ist, aber für den Moment warst du echt gesättigt und das finde ich, das war ein sehr angenehmes Gefühl in der Diät. Ich habe es wahrscheinlich dann meistens öfters mal übertrieben. Da war es dann doch zu viel, da hat der Bauch dann gespannt. Das kennst du ja wahrscheinlich auch vom Carb Backloading, das du schon mal erzählt hattest. Ja. Aber ja, das ist vielleicht was natürlich da auch wieder ein Vorteil sein kann bei so einer Pro-Ernährung.
wenn ich mir abends noch ein Kilo Brokkoli reinpfeife.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das auch versucht eine Zeit lang, auch damals in meiner Pro-Diät, diese Team Andro Strandfigur. Ich habe mir da auch so eine Kilo Salatschüssel gemacht und ich muss sagen, ich war zwar voll, der Bauch hat gespannt, ich habe wirklich auch Magenkrämpfe davon bekommen, aber satt war ich davon nicht. Das hat mir gar nichts gebracht, außer dass ich dann vielleicht nachher eine halbe Stunde auf dem Pott hang.
Ich glaube, das habe ich mal geschafft, indem ich Flohsamenschalen, Ballaststoffe. Wow.
Genau.
Und dann kam ich auf die Idee, oh, du brauchst aber noch, du solltest eigentlich 30 Gramm Ballaststoffe zu dir nehmen. Du hast heute aber nur 10 geschafft. Ah, dann mach mal 20 Gramm Flohsamenschalen. Das ist ungefähr genauso ergiebig, wie wenn man irgendwie einen Eimer mit Geröllsteinen schlucken würde. Fühlt sich auf jeden Fall nicht so gut an. Kann man nicht zur Nachahmung empfehlen. Also 5 Gramm sollte man dann irgendwie im Wasser auflösen und das mehrere Mal über den Tag verteilt. Geht ja auch noch, aber 20 Gramm auf einmal war schon
hart. Oder halt nicht.
Ja, oder halt nicht.
Du hast ja gesagt, du hast schon verschiedene Formen ausprobiert und für dich ist das die einzig sinnvolle Ernährungsform. Was hat dich an den anderen gestört? Waren sie dir eher zu einseitig, zu komplex oder?
Ja, auf der einen Seite sicher zu einseitig, weil ich sage mir eben, ich lasse mir nichts verbieten. Also ich will das essen, was ich will. Und ja, sie haben halt auch einfach keinen Sinn für mich gemacht, dass ich sage, ja, ich muss jetzt das und das essen und ich kann nichts anderes essen. Ja.
Jetzt höre ich euch noch nicht?
Nee, alles gut.
Alles gut, okay.
Würdest du denn, vielleicht so die abschließende Frage zur flexiblen Diät, die haben wir jetzt, glaube ich, aus verschiedenen Blickwinkeln auch besprochen und Vor- und Nachteile, glaube ich, schon ganz gut rausgestellt. Würdest du sagen, dass flexible Diät, wenn man sie irgendwie beibringen könnte, ich bin ja Lehrer, jetzt angenommen, ich würde ein Unterrichtsfach flexible Diät machen, würde ein Schuljahr lang den Schülern beibringen, was die ganzen Makronährstoffe sind und Mikronährstoffe, wo was drin ist, Calorie in, Calorie out, die ganzen Grundlagen. Und die würden dann quasi erlernen, was eine flexible Diät ist, um eine gesunde Einstellung zu den Mengen und zur Ernährung zu entwickeln. Wäre das flexible Diät etwas, was du allen empfehlen würdest, was quasi unsere Volkskrankheit, Übergewicht und Adipositas und sowas in den Griff kriegen kann? Oder meinst du, das ist für Otto Normal vielleicht zu heftig?
Nee, also meiner Meinung nach ist es durchaus auch für Otto Normal zu gebrauchen. Weil ich denke einfach, es geht wirklich nur um die Kilokalorienbilanz. Und meiner Meinung nach ist die Ernährung eines der einfachsten Sachen überhaupt. Und viel zu viele Leute bringen da mit verschiedenen Ernährungsformen einfach so eine Komplexität da rein, was wir nicht brauchen. Ich meine, klar, mit einem einfachen Ding verdient man nichts. Das kann man nicht vermarkten. Und deswegen lassen sie sich irgendwas Kompliziertes einfallen. Aber am Ende läuft es einfach nur daraus hinauf. Es geht um die Kalorienbilanz. Und du hast es ja angesprochen, die Hälfte, beziehungsweise mit den Krankheiten. Ich meine, die Hälfte der Weltbevölkerung ist heute übergewichtig. Und das liegt nicht an irgendeinem bestimmten Lebensmittel. Es ist einfach wegen chronisch zu hoher Energiemengen. Da gibt es auch ganz interessante Daten von der USDA. Das ist das Landwirtschaftsministerium der USA. Von 1960 bis 2010 sind die verzehrten Kalorien pro Mensch pro Tag um 500 gestiegen.
Ja, und der Mensch bleibt ja gleich, ne?
Und der Mensch bleibt gleich, genau. Und gleichzeitig...
Also, ich würde sogar noch sagen, der Mensch bleibt nicht gleich, er bewegt sich heutzutage viel weniger als früher.
Das kommt dazu, genau. Und ich denke eben, diese Volkskrankheiten sind eben nur, oder entstehen vor allem dadurch, dass die Leute eben übergewichtig sind und dazu noch einen besorgniserregenden Bewegungsmangel haben. Ich meine.
Deswegen läufst du so viel.
Genau. Ja, der Körper ist also da, um ihn zu bewegen, meiner Meinung nach. Und ich denke halt eben auch, man sollte ganz klar diese Kilokalorienbilanz ins Auge setzen, weil ich sag mal so, der Mensch, der ist genetisch dazu programmiert, dass er sich überfrisst. Der Körper ist an die Umgebung, wo wir heute haben, nicht angepasst. Ich meine, es war nie normal, dass wir bewusst diäten. Wir wurden dazu gezwungen. Ich meine, früher gab es keinen Kühlschrank, der wo die Lebensmittel frisch gehalten hat. Es gab halt irgendwann mal nichts. Und ich meine, die Leute, die wo dann von Natur aus dünn sind, die werden vielleicht früher dann sogar verhungert.
Also ich finde immer, was man gut als Beispiel auch noch anbringen kann, um vielleicht kurz einzuhaken, du hast ja jetzt die Veränderung von früher zu heute genannt. Und in der Familie meiner Frau, die gucken alle immer gerne diese Woodstock-Dokumentation. Falls ihr die, ne, Woodstock sagt euch vielleicht, Richard hat das nie gehört, der ist dafür zu jung. Um Gottes Willen, ihr kennt Woodstock nicht, ich glaube es nicht.
Natürlich kenne ich Woodstock.
Ja, sagst du
jetzt ganz schnell. Aber was willst du jetzt mit Woodstock und Ernährung?
Und zwar, das kann man jetzt auch wieder synchron, wir sind kurz vor der ersten
Augustwoche. Bei Gras bekommt man viel Hunger?
Nee, ja, bei Gras bekommt man wahrscheinlich auch viel Hunger, kann ich nicht so mitreden. Ich bin nicht mehr so studentisch, ne, Richard? Wink, wink, natsch, natsch. Aber nein, wenn man sich hier DVD anschaut, aus den 70er Jahren, oder 70er Jahren, da sind alle Leute schlank. Da sieht man keinen Übergewichtigen, die sind ja, ne, die ganzen Hippies sitzen da irgendwo rum, alle oben ohne, auch die Frauen, und die sind halt alle schlank. Und wenn wir jetzt mal gucken, zeitgleich zu unserem Podcast, den wir gerade aufnehmen, ist ungefähr Wacken. Wenn ich zu Wacken hingehe, das ist von der Größe noch nicht ganz bei Woodstock angelangt, aber da sind auch schon viele Menschen. Wenn die da alle oben ohne sitzen würden, da würde man wahrscheinlich sehr, sehr viele Übergewichtige auch sehen. Nicht, dass alle Metaller jetzt dick wären, ne? Aber grundsätzlich, heutzutage sind die Leute, wenn man das einfach mal im Querschnitt betrachtet, viel dicker geworden, klar.
Im Querschnitt betrachtet.
Danke. Und insofern gebe ich Chris da schon recht. Ich glaube halt einfach, dass wir aber auch das Problem haben gesellschaftlich, dass wir jetzt, und deswegen dieser Woodstock-Vergleich, man kann ja nicht nur einfach die Leute nehmen, sagen, oh, früher waren die Festivalgänger schlanker als heute. Die hatten halt auch nicht den Zugang zu so viel Nahrung. Also wenn ich jetzt heute runterfahre in den Supermarkt, dann kriege ich für wenig Geld extrem kaloriendichte Nahrung und die greifen auch alle Leute gerne, um sie dann im Freundeskreis abends zu vertilgen. Und früher gab es das nicht. Da ist man nicht hingegangen, hat sich einfach 3-4 Packungen Chips oder sowas genommen. Mal eher noch in den USA als hier in Europa. Und da ist halt, da ist eventuell auch so eine Grenze von flexibler Diät. Ne? Also man kann das alles beibringen, aber dann in dem Moment, wo man mit Freunden unterwegs ist, da wird dir jeder sagen, pff, ich trinke jetzt trotzdem meine 3 Bier und ich esse jetzt trotzdem noch die Bratwurst oder.
Ich denke, was das Problem oft von flexibler Diät ist, ist dieses Snacken. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen viele Leute heute, einer der Gründe, weswegen viele Leute heute übergewichtig sind, dieses Snacken mit Chips und Süßigkeiten. Man bekommt davon eigentlich nur noch mehr Hunger, will nur noch mehr essen und wird dann entsprechend dicker, weil das sehr kaloriendichte Lebensmittel sind, von denen man viel isst. Und das Problem ist, denke ich, was viele bei einer flexiblen Diät machen, ist, die tun diese Snacks nicht mit einrechnen. Die sagen, oh, das ist ja nur ein Gummibärchen, aber wenn ich halt 10-mal zugreife und am Ende ist die Packung leer, dann war es das auch. Und ich denke, dass das was ist, worauf Leute, die das ausprobieren, auf jeden Fall achten sollten. Gerade am Anfang, wenn ihr eure Macros nur nach Kalorien trackt, dann müsst ihr auch alles tracken. Und dann nicht sagen, okay, ja, das hat jetzt nicht so viel, weil ich habe ja nur ein Stück Kuchen, die Salami-Taktik. Wenn ich immer nur eine Scheibe abschneide, am Ende die ganze Salami gefressen habe, habe ich auch die ganzen...
Zerstör nicht mein Weltbild.
Ja, habe ich auch die ganzen Kalorien drin.
Alles klar, ich glaube, wir haben über flexible Diät jetzt sehr ausufernd gesprochen. Wir sind, glaube ich, auch wieder bei 1,5 Stunden Podcastlänge jetzt hier in der Aufnahme.
Wenn wir den diesmal nicht schneiden, wird es auf jeden Fall unsere längster, glaube ich, oder?
Das wird jetzt historischer Rekord, ja. Chris, du bist Teil dieser historischen Nacht.
Yeah.
Der kleinste mit dem größten Podcast.
Genau.
Ja, hat aber auch den längsten Weg zurückgelegt, insofern.
Ja. Chris, das wäre ein guter Titel. Der kleinste mit dem größten.
Oha.
Ich bin heute gut drauf.
Ich merke schon. Richard hat heute seinen Tag. Chris, an dieser Stelle sag ich vielen herzlichen Dank für den Podcast heute, dass du viele interessante Einblicke in Training als auch Ernährung uns gewähren konntest, dass du auch so umfangreich darüber jetzt berichtet hast, dass du Richard ertragen konntest, obwohl er immer noch nicht in der Pubertät angekommen ist, aber wir haben halt so einen hochbegabten Studenten bei uns im Team, das muss man, ab und zu muss man dem Ganzen auch würdigen.
Also auch nochmal von meiner Seite her, vielen Dank, dass du es mit uns ausgehalten hast. Ich meine, diese Woche ist das Steve wieder da, jetzt bist du nächste Woche nicht mehr dabei, vielleicht das mal so zum mich aushalten. Aber er hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Wenn ihr noch mehr vom Chris hören wollt, gebt uns einen Daumen nach oben, kommentiert was, stellt weitere Fragen, auch gern zu dem Thema. Auch wir können es gerne mal detaillierter mit bestimmten Trainingssystemen da auch auseinandersetzen. Wenn ihr Fragen habt, einfach schreiben. Und noch ein paar abschließende Worte von dir, Chris.
Also ich möchte mich auf jeden Fall auch nochmal bedanken, dass ich nochmal hier sein durfte. Hat mir auf jeden Fall auch eine Menge Spaß gemacht. Wenn die Leute irgendwelche Fragen noch zu Flexible Dieting haben oder allgemein zum Training, dürfen sie sich auch gerne bei mir melden. Und ansonsten wäre ich auch jederzeit gerne wieder bereit, einen Podcast aufzunehmen, weil es wirklich sehr viel Spaß macht.
Alles klar. Dann danke, danke. Und an all die Zuhörer. Wir hoffen, dass die 90 Minuten für euch genauso unterhaltsam waren wie für uns. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Lasst uns ein Like da. Gerne uns auf Soundcloud oder Spotify folgen. Sobald es die App oder das Programm zulässt, uns da auch gerne einen Daumen hoch geben. Dann werden wir hochgevotet in den verschiedenen Charts und bekommen mehr Zuhörer, wodurch wir hoffentlich auch mehr oder verschiedene Gäste einladen können. Und wenn ihr weiter von unseren Athleten auch was hören wollt, dann lasst uns bitte Kommentare auf Instagram da und gerne Vorschläge geben, wen ihr mal genauer unter die Lupe genommen haben wollt. Und in diesem Sinne würde ich jetzt sagen, wünschen wir euch noch einen erfolgreichen Tag, nachdem ihr jetzt Team Aesthetic Health zugehört habt. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Servus. Macht's gut.